Gut. Einen recht schönen guten Tag. Mein Name ist Marek Rode. Neben mir steht meine Frau Ilona Kuklin. Wir sind ja eben schon ein bisschen anmoderiert worden. Und zwar sind wir beide Journalisten, kommen aus Hamburg und haben insofern schon etwas kontrastreich jetzt haben ein Thema, das etwas kontrastreich daherkommt, weil wir uns mit der Frage beschäftigt haben, wie man Informationstechnologien als Aktivist positiv einsetzen kann. Und wir haben uns eigentlich wie jeder andere wahrscheinlich im Raum auch innerhalb der letzten Frage mit sehr unangenehmen Berichterstattungen in den Massenmedien, mit katastrophalen Zahlen, einer katastrophalen Entwicklung beschäftigt und ja, sind irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass etwas passieren muss und dass wir etwas tun müssen als Journalisten und haben ein Projekt gestartet, das ich dann gleich nochmal ganz kurz zur Einführung darstellen möchte. Eine der Zahlen, die uns katastrophal erscheinen, das sind die weltweiten Rüstungsausgaben von 1,34 Billionen Dollar. Das ist eine Zahl, die so gigantisch ist, selbst wenn man sich mit den Zahlen der Finanzkrise beschäftigt hat, würde man dieses Geld in die Hand nehmen und würde es den armen Menschen dieser Erde geben, dann wäre unter Umständen schon ein großer Teil der terroristischen Bestrebung dem wäre der Nährboden entzogen. Es gibt insgesamt, ja, danke. Es gibt, diese Zahl ist sogar noch älter, es gibt insgesamt 923 Millionen Menschen, die hungern. Derzeit, die letzten Zahlen sind sogar noch höher, gehen gegen 1 Milliarde Menschen. Und was wir machen hier, wir überlegen uns, wie man eben kriegstechnisch gegen, ja, wir haben es ja eben gehört und auch vorher nochmal gehört, gegen diejenigen vorgehen, die uns sagen, so kann es doch nicht angehen. Eine weitere Zahl, die ja vielleicht am Rande, aber doch auch in diesem Kontext genannt werden muss, ist die Zahl der Tiere und Pflanzen, die nicht jeden Monat, nicht jede Woche, sondern jeden Tag sterben. Die beläuft sich auf 50 Tier- und Pflanzenarten jeden Tag. Wie wir darauf reagiert haben, war zunächst einmal, wie es wahrscheinlich die meisten Menschen tun, mit Wut. Und zwar erheblicher Wut. Wir haben gesagt, das kann doch einfach nicht angehen. Diese Entwicklung läuft doch total verquer und hier stellt sich einiges auf den Kopf. Je mehr man darüber nachdachte, desto unmächtiger wurde man, weil man sich gesagt hat, allein kann man eigentlich gar nichts tun. Und aus der Ohnmacht wurde dann sogar etwas wie Verzweiflung. Wir haben uns überlegt, was machen wir denn überhaupt hier? Was können wir unternehmen? Diese Frage, was tun, mündete ein in die Überlegung, sollen wir diskutieren, so wie es jetzt hier wahrscheinlich nachher auch noch ganz rege passieren wird? Sollen wir protestieren? Sollen wir organisieren vor Ort? Was sollen wir genau machen? Sollen wir informieren? Und je mehr wir darüber nachdachten und je mehr wir recherchiert haben, das haben wir ungefähr vor 2 Jahren begonnen, desto mehr wurde uns klar, es gibt Hunderte, Tausende von Menschen weltweit, die genau das schon tun. Wir haben daraufhin ein sogenanntes crossmediales Projekt für eine bessere Welt ins Leben gerufen. Dieses Projekt hat eigentlich die Aufgabe, auf der einen Seite Interviews zu führen, Leute vorzustellen, über genau diese Organisationen, Projekte und Ideen und Visionen, die damit verbunden sind, zu berichten, weil wir uns gedacht haben, und damit schließt sich der Kreis zu den negativen Informationen, die normalerweise über die Leitmedien ja auf uns einprasseln, dass wir so etwas wie einen positiven Journalismus dagegen stellen. Das ganze Projekt ist natürlich ehrenamtlich. Wir meinen, dass man damit kein Geld verdienen sollte. Wir möchten Vorbilder zeigen, das machen wir auf unserer Seite, aber auch dadurch, dass wir versuchen, Kontakte herzustellen. Wir möchten vernetzen, das halten wir für einen ganz wichtigen Aspekt, der vorhin auch genannt wurde. Diese Vernetzung ist wichtig und da hilft uns auch das Internet. Das heißt, das Internet hat, darüber sind wir sehr glücklich, auch eben sehr positive Aspekte und beschleunigt genau mit der Triebkraft, die es braucht, Ideen dieser Art überall auf der Welt. Wir möchten motivieren, denn wer weiß, dass es andere Menschen gibt, die ähnliche Probleme haben, die sie bereits schon lösen, fühlt sich gleich ein Stückchen besser. Und wir haben das Ganze eigentlich für uns innerlich gefühlsmäßig zusammengefasst in dem Credo, eine andere Welt ist möglich. Dieses Credo ist gleichzeitig das Credo der globalisierungskritischen Bewegung. Und man kann eigentlich die Situation als historisch deshalb betrachten, weil zum ersten Mal der Mensch in der Lage ist, nicht nur semipermeabel, also das heißt von einer Seite alles aufzunehmen, was ihm erzählt wird und darüber sich seine Gedanken zu machen, sondern er wird selbst zum Sender seiner Interessen. Er kann das Fenster aufmachen und sagen, Hör zu, hier bin ich, ich bin in Not, ich habe eine vertrackte Situation, ich bin vielleicht sogar in Lebensgefahr. Er kann mit anderen darüber sprechen, kann sich organisieren weltweit. Zum Beispiel, dass wir in diesem Fall indigene Völker in Südamerika den Kontakt aufnehmen zu einer Reclaim the Street Bewegung in London, wird durch das Internet erst möglich. Aus der jüngsten Zeit ist es uns allen noch gegenwärtig, die Kampagne von Barack Obama. Barack Obama, egal was man jetzt von dieser Person hält, hat ein Phänomen hervorgerufen. Und zwar geht es hier auch um die Frage, wie das Internet eingesetzt wurde, zum ersten Mal in einer solchen Dimension und nicht nur von oben. Das heißt, das Internet wurde zur politischen Meinungsbildung von ganz normalen Menschen instrumentalisiert. Das heißt, nicht von irgendwelchen Wahlkämpfern allein, sondern auch von den Menschen zu Hause an den Computern, die sich solidarisieren konnten. Die Kampagnen, die damit verbunden waren, Filme, Texte, Lieder, alles, was in diesem Fall geboten wurde, wurden über Facebook, also soziale Netzwerke wie Facebook, Flickr, YouTube, MySpace und anderswo veröffentlicht. Es kamen insgesamt Kleinspenden von ganz normalen Menschen in Höhe von 600 Millionen Dollar zusammen. Wie gesagt, es ist vollkommen egal, was man von der Person Obama hält und was man meint, was vielleicht da in Wirklichkeit hintersteckt. Auf jeden Fall ist interessant, dass die Menschen, die wir auch auf diesem Bild zeigen, der Obama hat es dann am Ende seiner Siegesrede auch erwähnt, es geht nicht um ihn als Person, und da hat er vollkommen recht, sondern es geht um die Menschen, es geht um uns. Hier möchte ich kurz, wenn es jetzt technisch klappt, einen kleinen Film zeigen, auch noch im Zusammenhang mit dieser Kampagne, die dort gestartet wurde. Und zwar, so, ich gebe jetzt mein Bestes, weil wir einmal kurz rüberhühnern müssen. Und zwar handelt es sich um einen kurzen Spot, der auch von einer Privatperson gemacht wurde. Ja, also es handelt sich hier um einen Spot. Auch hier ist uns jetzt erstmal vollkommen gleich, welche Intention er hat. Der angelehnt ist an den Film 1984, was unschwer zu erkennen ist. Hier wurde eine Person in dieses Bild hineingepostet, also hineingesetzt, Hillary Clinton. Das hätte genauso, und ich glaube, es kam später auch genau umgekehrt. Es geht weniger darum, was in diesem Spot gezeigt wird, als vielmehr um die Tatsache, dass dieser Spot von einer ganz normalen Person, ich sag mal, mit eigenen Bordmitteln zu Hause gemacht wurde und wiederum zeigt, dass man durchaus in der Lage ist, mit diesen Mitteln Politik zu betreiben und sich an der Politik zu beteiligen. Also viele Menschen haben diesen Spot gesehen, also Hunderttausende. Natürlich gab es viel Aufruhr und es gab auch Aufregung darum, es wurde stark kritisiert. Am Ende bleibt allerdings, wie vorhin schon gesagt, es geht nicht mehr nur noch in eine Richtung, es kommt nicht nur von oben, sondern alle sind in der Lage, sich an einem insgesamt demokratisierenden Prozess über diese Medien zu beteiligen. Ein Satz von Lawrence Lessig. Lawrence Lessig ist Autor bei der renommierten Fachzeitschrift Wired, vielleicht kennen die manche, und Mitbegründer der Creative Commons. Der sagt, der Remix von Spots markiert einen Wendepunkt im politischen Diskurs, an dem Open Culture und Open Politics die Zentralisierung und Kontrolle der Medien und der Politik beenden. Und wir halten diesen Satz für sehr gelungen, denn er trifft die Sache auf den Punkt.
Ja, damit übernehme ich mal. Und wir möchten jetzt mit Ihnen einmal quer durch alte Kontinente reisen sozusagen. Und unterschiedlichste Beispiele ist wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz von dem, was tatsächlich auf der Welt und im Internet los ist. Ihnen einfach mal präsentieren und so anhand dieser Beispiele zeigen, welche Möglichkeiten und Chancen die moderne Informationstechnologie bietet und welchen Schutz sie auch ermöglicht. Wir fangen an mit dem sogenannten Pying. Bei dem Pying geht es, Sie kennen das wahrscheinlich auch schon, darum, hochrangigen Vertretern aus Politik und Wirtschaft eine möglichst cremige und seinige Torte ins Gesicht zu drücken, das zu dokumentieren via Bild, Fotografie und Video und das Ganze im Internet zu veröffentlichen. Angefangen hat damit ein Belgier. Mittlerweile gibt es rund um die Welt kleine Gruppen, das erfordert wirklich einen enormen Organisationsaufwand, an diese Leute heranzukommen mitsamt einer Torte. Also die den sportlichen Ehrgeiz entwickeln, diese Menschen zu erreichen und die das ins Internet stellen. Das Interessante an dieser Organisation oder an dieser Bewegung, wenn man so will, ist, dass sie sich untereinander überhaupt nicht kennen. Also ein Mitglied der Biotic Baking Brigade, einer amerikanischen Gruppe, meinte, jeder Mensch, der eine Torte in der Hand hat und unsere Überzeugung gehört zu dieser Organisation dazu. Also es gibt eigentlich kaum Kontakt untereinander, außer dass sie eben im Internet regelmäßig gucken, ob es schon neue Filme gibt und eben auf die Art und Weise sehen, unsere Bewegung geht weiter. Ein weiteres Beispiel sind die Jasmin, die auch im Internet, Kultstatus erreicht haben. Bei denen fing die Aktion überhaupt erst durch das Internet an. Und zwar haben die zwei Amerikaner eine Satire oder eine Persiflage auf die WTO in Form einer Website erzeugt oder ins Internet gestellt. Und die ein oder andere PR-Dame oder der PR-Herr von irgendwelchen Unternehmen hat nicht so genau nachgeguckt und dachte irgendwie, das wäre eine wirkliche Webseite von der WTO und lud die zwei ein zu Konferenzen und Tagungen, um dort Vorträge zu halten. Es waren natürlich eher so neoliberal geprägte Konferenzen und Tagungen. Und die zwei haben das freudig angenommen, sind dort aufgetreten und fingen also wirklich mit den abstrusesten Theorien an. Also beispielsweise, dass die freie Wirtschaft ja völlig von der Demokratie behindert wird und schlugen deswegen vor, also da als Ausweg einen freien Handel mit Wahlscheinen zu organisieren. Die beiden waren sehr erstaunt, als sie feststellten, dass es weder irgendwie Ablehnung noch irgendwie zumindest Überraschung oder Erstaunen gab, sondern dass es eher so von höflichen Klatschen bis schulterklopfender Zustimmung irgendwie gab. Und so fingen die zwei an, ihre Vorträge, und sie wurden auch später dann von BBC interviewt und so weiter. Also es ist wirklich erstaunlich, wo diese zwei überall hingelangten, ohne irgendwie aufzufliegen. Und sie steigerten eben ihre Theorien ins immer abstrusere, beispielsweise, dass wir doch Nahrungsmittel aus der sogenannten ersten Welt recyceln sollten, um sie dann den Menschen in der sogenannten dritten Welt zu geben, und so könnten wir ja unsere Hungerprobleme überwinden und ähnliche Dinge. Ja, und die zwei, also wie gesagt, gäbe es ohne Internet auch nicht, und es gäbe auch nicht diese riesen Fangemeinde ohne das Internet, und ihre Aktionen wären schlicht und ergreifend nicht wirklich wirkungsvoll, wenn es das Internet nicht gäbe und diese Möglichkeit, die Absurdität zu veröffentlichen. Die Truth Rising Bewegung in den USA nutzt die modernen Informationstechnologien allerdings nicht nur, um publik zu werden, um Anhänger zu finden, um aufzuklären, sondern sie nutzt es auch tatsächlich als Schutz. Und zwar gehen diese Leute, oder muss ich vielleicht dazu sagen, die Truth Rising Bewegung, das sind zum großen Teil Helfer, die nach dem 11. September im Ground Zero geholfen haben, dort alles aufzuräumen, und da gab es wohl irgendwie ganz giftige Dämpfe. Auf jeden Fall haben die jetzt alle Atemwegserkrankungen und sind dabei zu sterben. Viele sind schon gestorben. Also ich bin mir jetzt nicht sicher mit den Zahlen, aber ich meine, irgendwie 2000 werden beim Anschlag gestorben und an die 40.000 jetzt im Nachhinein an den gesundheitlichen Folgen, die das Ganze hatte. Und die haben zum größten Teil keine Krankenversicherung, und der Staat weigert sich auch, ihnen eine Gesundheitsversorgung zu geben. Und diese Bewegung kämpft eben dafür, dass sie eben so eine Gesundheitsversorgung haben. Und die machen das, indem sie protestieren, sich vor wichtigen Gebäuden aufstellen oder eben auch Politikern oder anderen Repräsentanten auflauern, denen kritische Fragen stellen und damit eben versuchen, eine Reaktion zu provozieren. Und das Ganze nehmen sie mit Videokamera permanent auf, wie man hier auch sieht, mit dem jungen Mann in der Mitte. Und diese Videokamera, das ist natürlich nicht nur, dass sie diese Filme auch im Internet veröffentlichen und deswegen und darüber eben versuchen, auch Menschen zum Nachdenken anzuregen, sondern diese Kamera hat ihnen laut eigener Aussagen zumindest hat sie davor geschützt, dass sie verhaftet werden, beziehungsweise dass es Gewaltübergriffe gab von Polizisten oder von privatem Wachpersonal. Ja, es ist allerdings keineswegs so, dass nur in den, westlichen Industrienationen das Internet von Aktivisten genutzt wird, sondern auch gerade von Aktivisten aus Ländern, in denen es Staatsterror gibt und in denen die klassischen Medien extrem zensiert werden, weil sie schlicht und ergreifend keine anderen Möglichkeiten haben. Und ich spiele den Film jetzt nicht nochmal ab, weil im Grunde genommen ist es genau derselbe Apple-Spot, den wir gerade eben schon gesehen haben, nur dass man hier den tunesischen Präsidenten Ben Ali sieht, einem Mensch, der durch einen unblutigen Putsch an die Macht gekommen ist und dem immer wieder Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Und also ihn sieht man dann natürlich auch in diesem großen Screen und nicht Hillary Clinton. Und das Interessante an dem Film ist, dass es keineswegs so ist, dass die sich von den kreativen Amerikanern haben inspirieren lassen, sondern dass die schon 5 Jahre vor den Amerikanern auf die gleiche Idee gekommen sind. Und das haben wir jetzt nur mal so als ein bisschen zugegebenermaßen willkürliches Beispiel rausgegriffen, um zu zeigen, es ist keineswegs so, dass in diesem Bereich die westlichen Industrienationen schon wesentlich weiter fortgeschritten sind und viel innovativer, sondern dass auch in anderen Ländern die Leute da sehr kreativ sind und die Technik schon sehr effektiv nutzen. Ein anderes Beispiel ist die Opposition in Malaysia. Und anhand dieses Beispiels möchten wir zeigen, dass mit dem sogenannten Web 2.0, also dem sozialen Web der zweiten Generation, wo eine Reihe von Plattformen und Tools im Internet zur Verfügung stehen, die kostenlos von ganz normalen Menschen benutzt werden können, dass das natürlich die Chancen und Möglichkeiten für Aktivisten weltweit enorm erhöht haben. So eben auch für die Opposition in Malaysia. Die hat beispielsweise den kostenlosen Web-Hosting-Service Treeport benutzt, um einfach schlicht und ergreifend eine Webseite zu öffnen und dort Informationen über den inhaftierten ehemaligen Premierminister Anwar Ibrahim zu veröffentlichen und darüber eben zu bewirken, dass der aus dem Gefängnis wieder rauskommt und wieder an die Macht, weil mit ihm eben so die Hoffnung auf eine Demokratisierung des Landes verbunden war. Und die haben also ganz schlicht und ergreifend Textmeldungen auf dieser Webseite veröffentlicht, aber sie konnten das eben tun, völlig ohne eigene Bordmittel. Ja, Ethan Zuckerman, auch einer der Vordenker und Begründer der Bewegung oder der Organisation Global Voices, die versucht, politische Schreiber oder Internetschreiber, Blogger und so weiter weltweit zusammenzubringen. Der hat eben auch bei Treeport mitgearbeitet und der meinte, aufgrund seiner Erfahrung bei Treeport kann er sagen, dass es für solche sozialen Netzwerksysteme eigentlich 2 wichtige Tests gibt. Der erste Test ist Pornografie. Er meint, wenn es keine Pornografie in so einem System gibt, dann weiß man hundertprozentig, dass es nicht funktioniert. Und der zweite und wesentlich schwierigere Test sind Aktivisten. Und er meint, wenn Aktivisten in solchen Systemen sind, dann kann man auch wirklich sicher sein, dass die Tools praktikabel sind und dass sie nützlich sind. Es ist allerdings nicht nur so, dass diese Menschen das Internet nutzen, um Informationen zu veröffentlichen. Das tun sie natürlich auch, aber sie nutzen es natürlich auch, um Informationen zu recherchieren. So beispielsweise die 2 tunesischen Aktivisten, die auch vorhin diesen Apple-Remix-Spot gemacht haben. Die haben sich im Internet mal umgeguckt und und wollten einfach mal nachgucken, wo das Flugzeug des Präsidenten eigentlich überall in der Weltgeschichte herumfliegt. Sie haben sich dazu sogenannten Plane-Spotting-Plattformen bedient. Also das heißt, Menschen, die als Hobby an Flughäfen stehen und fotografieren die Flugzeuge, die dort ankommen und wieder starten, die stellen diese Fotos, die sie da gemacht haben, eben in solche Plattformen ein. Und diese tunesischen Aktivisten haben sich diese Plattformen durchgesehen und haben anhand dieser Fotografien konnten die eben feststellen, wo das Flugzeug des Präsidenten überall gelandet ist. Diese Fotos haben sie dann in eine Google Earth-Animation reingesetzt und so konnte man halt auch als ganz normaler Mensch mal verfolgen, wo über die Jahre hinweg das Flugzeug des Präsidenten gelandet ist. Das wäre an sich eigentlich gar nicht so wahnsinnig interessant, wenn der Präsident Ben Ali eigentlich nicht dafür bekannt wäre, dass er das Land so gut wie nie verlässt. Und die Frage stellte sich dann natürlich, also wofür wird dieses Flugzeug, das ja immerhin mit Steuergeldern finanziert wird, wofür wird es eigentlich genutzt? Und für die Aktivisten gab es eigentlich keine Antwort, als die Präsidentengattin Laila Ben Ali nutzt es für ihre Shoppingtouren, denn dieses Flugzeug flog regelmäßig so Fashion-Metropolen wie London, Paris oder Mailand an. Richtig bewiesen ist es natürlich nicht, aber es ist aus deren Sicht eine naheliegende Vermutung und hat auch zu so erheblichem Aufruhr gesorgt, dass die tunesische Regierung schließlich die Plattform abstellte, auf der dieses Video gezeigt oder zu sehen war. Ja, bin ich auch gleich schon beim nächsten Thema, nämlich die Kosten der Zensur. Also wie gesagt, der tunesischen Regierung blieb nichts anderes übrig, als diese Plattform Dailymotion komplett abzustellen, da es anscheinend schwierig ist, einzelne Filme herauszufiltern. Das ist natürlich nicht nur den Aktivisten aufgefallen, die auch diesen Film sehen wollten, sondern natürlich ganz vielen anderen Menschen, die vielleicht irgendwelche ganz anderen Filme, die völlig unspektakulär sind, aus der Sicht der Regierung angucken wollten. Und das weckte natürlich irgendwie die Frage, warum wurde das abgestellt? Und sobald sich dann rumsprach, dass es da einen recht kritischen Google Earth Mashup gibt, stiegen natürlich die Kosten für diese Zensur aus Sicht der Regierung in die Höhe. Und das ist eigentlich auch ein Vorteil für Aktivisten, die sie haben mit diesen Web 2.0-Plattformen. Einen einzelnen Blog eines Aktivisten kann man relativ einfach abschalten, ohne dass es jetzt einen wahnsinnig großen Aufruhr verursacht. Aber wenn man so eine komplette Plattform abschaltet, wo wahnsinnig viele Menschen drauf sind, dann fällt es auf. Und es gibt diese Organisation Global Voices, die hat zusammen mit der Initiative Open Net Initiative, die also guckt, wo überall auf der Welt es Internetzensuren gibt, diese interaktive Karte ins Netz gestellt. Da kann man also gucken, welche Länder das Internet zensieren. Und die dokumentieren das seit 5 Jahren. Und der Anstieg der Internetzensuren ist gewaltig. Damals, als sie anfingen, waren es gerade mal China und Saudi-Arabien, die zensiert haben. Und heute sind es über 2 Dutzend Länder. Auch das zeigt, wie wichtig das Internet geworden ist bei der Bildung der öffentlichen Meinung und auch bei der Arbeit der Aktivisten für Menschenrechte, Freiheit und Demokratie. Positiv ist allerdings auch diese grünen Linien, die Sie da sehen auf dieser Karte. Das sind die Vernetzungen. Also es gibt diese Open Net Initiative, hat eben Gruppen überall auf der Welt und diese grünen Linien zeigen an, welche Gruppen wie vernetzt sind. Und diese Gruppen unterstützen sich gegenseitig. Also die schlagen Alarm, wenn jemand inhaftiert wird. Die gucken, wo die Menschen bleiben. Aber die stellen sich auch gegenseitig Technologien zur Verfügung, etwa um Internetzensuren zu umgehen oder Server im Ausland, um Internetzensuren zu umgehen und Ähnliches. Ja, manchmal sind Internetzensuren auch schlichtweg nicht möglich. So geschehen im Fall von Bahrain. Als Google Earth nämlich Bahrain in hoher Auflösung zeigte, kam es zum regelrechten Volkssport der Bahrainer. Die haben nämlich mal geguckt, was die regierende aristokratische Familie Al-Khalifa eigentlich so auf ihren Yachten und in ihren Residenzen und so weiter, was sie da so treiben. Also das wurde ein regelrechter Volkssport. Aktivisten haben sich gedacht, sie zeichnen jetzt einfach mal die Landfläche ein, die jetzt in privater Hand sind und die dem allgemeinen Volk sozusagen zur Verfügung stehen. Und sie wollen herausgefunden haben, dass 80% von Bahrain dieser aristokratischen herrschenden Familie gehört und 20% der allgemeinen Bevölkerung. Ja, und auch diese Veröffentlichungen waren so aufruhrerregend, dass sich die Regierung schließlich gezwungen war, Google Earth abzustellen. Das hat sie genau 3 Tage durchgehalten, dann waren die Proteste so ausufern, dass sie das wieder anstellen mussten. Und danach haben sich die Zugriffe auf genau diese Karten verdreifacht. Also darin sieht man auch, was für eine Werbung so eine Zensur eigentlich für solche Aktivitäten ist. Die Aktivisten waren allerdings im Vorfeld schon so klug, Screenshots von diesen Karten zu machen, haben daraus PDF-Dateien gemacht und haben die per E-Mail verschickt. Und E-Mails mit PDF-Dateien zu verbieten, wäre schlichtweg nicht möglich, weil dann eben auch der ganze Geschäftsverkehr davon betroffen wäre. Ja, diese beiden Herren laden keine Klingeltöne herunter. Diese beiden Herren nutzen PCs und Handys als Personenschutz. Handys spielen gerade in Afrika und auch in Asien eine wesentlich größere Rolle als jetzt der Zugang per PC ins Internet, einfach weil Handys weiter verbreitet sind. Und insofern nutzen Aktivisten in diesen Ländern eben auch das Handy, beispielsweise solche offenen Services oder Microblogging-Services wie Twitter. Da kann man per Handy ganz kurze Textnachrichten in Blogs hochstellen, die wiederum auch an alle angeschlossenen Mitglieder verteilt werden. Das gibt es jetzt leider nur noch in ganz wenigen Ländern, weil das kostentechnische Gründe hatte, hat Twitter das wieder abgestellt. Und aber für diese Menschen dort ist es eben ein ganz hervorragendes System, um Schutz zu bieten und auch um natürlich Gemeinschaften zu entwickeln und zu bilden und sich zu organisieren und zu mobilisieren. Also so ist es beispielsweise etlichen Aktivisten schon gelungen, bei Verhaftung Meldungen loszuschicken und eben den anderen mitzuteilen, dass sie jetzt verhaftet werden und die sich dann wieder um ihren Verbleib kümmern konnten. Beziehungsweise einigen Aktivisten ist es sogar gelungen, aus dem Gefängnis heraus weiter zu blocken auf die Art und Weise. Ja, wie gesagt, also Twitter bietet diesen Service leider nur noch in einigen wenigen Ländern. Und so entwickeln sich jetzt langsam eigene Systeme für diese Form der Kommunikation. Ein Beispiel ist Ushuaidi, das ist Kiswahili und heißt Zeuge. Und das System Ushuaidi ist entwickelt worden, um Anfang des Jahres im Nachgang der Wahlen in Kenia Gewaltübergriffe melden zu können und die zu dokumentieren und da eben ihre Schlussfolgerungen raus abzuleiten. Und dieses System steht aber mittlerweile allen Aktivisten rund um die Welt kostenlos zur Verfügung und die können es nutzen. Der Vorteil eines selbstentwickelten Systems ist natürlich, dass es abgeschlossen ist und dass dadurch eben auch vor Infiltration beispielsweise geschützt ist. Ein anderes Beispiel ist Frontline-SMS. Das funktioniert eigentlich ganz ähnlich. Ich habe es jetzt hier nochmal mit reingenommen, weil hier eben im Internet auch so eine interaktive Karte ist, wo man sieht, welche Aktivisten rund um die Welt dieses System schon nutzen. Und man sieht, es wird nicht nur in sogenannten Entwicklungsländern genutzt, sondern auch beispielsweise in Kanada oder den USA oder auch in Europa. Wir haben jetzt hier mal ein Beispiel rausgegriffen, was zu der Veranstaltung heute hoffentlich passt. Und zwar gibt es in Pakistan eine Organisation, die das für eine Kampagne genutzt hat, um die Regierung davon zu überzeugen, dass sie ein internationales Abkommen zum Waffenhandel ratifizieren soll. Ja, es ist nicht nur so, dass sich in diesen Ländern neue Systeme, neue Plattformen und neue Technologien entwickeln, sondern auch in anderen Ländern beispielsweise, jetzt kommen wir mal zurück nach Deutschland, beispielsweise in Deutschland gibt es seit ungefähr ein, zwei Jahren eine Reihe von sogenannten Social Entrepreneurs, die eigene Plattformen ins Leben rufen. Und diese Plattformen sind nicht inhaltlich neutral, wie beispielsweise YouTube, wo man ja alle möglichen Filme reinstellen kann, egal welche Ausrichtung sie haben, sondern das sind soziale Plattformen, die eben auch gezielt Aktivisten und engagierte Menschen ansprechen sollen und ja eigentlich dafür sorgen sollen, dass man eben für eine bessere Welt kämpfen kann. Das erste Beispiel ist die Plattform Campact. Das setzt sich zusammen aus Campaign und Action. Und das ist eine relativ kleine Truppe von 6 Leuten, die das im Kernteam organisiert. Angeschlossen sind über die Internetplattform aber einige Tausende von Leuten. Und die nutzen Zeitpunkte wie beispielsweise Abstimmungstermine oder Wahltermine nutzen die, um gezielt Kampagnen zu organisieren. Die sind inhaltlich nicht festgelegt, da geht es um Gentechnik, da geht es um Atomausstieg, da geht es um Menschenrechte, um alles Mögliche. Die arbeiten mit NGOs zusammen, um die Kampagnen inhaltlich aufzustellen. Die nutzen aber auch eben die angeschlossene Community, um ein Meinungsbild zu bekommen, beispielsweise, wie es hier jetzt zu sehen ist, um Argumente einzusammeln. Und die nutzen das Internet natürlich auch in extremem Maße zur Mobilisierung, nämlich um die Leute aufzurufen, an Aktionen im realen Leben teilzunehmen, beziehungsweise auch digitale Aktionen mitzumachen, beispielsweise digitale Postkarten zu versenden und Ähnliches. Die Plattform Elagio zielt aufs Fundraising, und zwar will die das Fundraising demokratisieren sozusagen. Also jeder Mensch, Sie, ich, jeder von uns hier kann sich dort anmelden mit einer eigenen Charity-Aktion und kann sagen, was er macht, für welche gemeinnützige Organisation er spenden will. Also es gibt eine Reihe von Organisationen, die dieser Plattform angeschlossen sind und die kann man sich aussuchen. Hier ist es jetzt beispielsweise der Deutsche Tierschutzbund. Und über diese Plattform kann man dann online spenden. Also Sie haben es wahrscheinlich gesehen im Zusammenhang mit Barack Obama, dass man da anklicken kann, den Betrag, und dann kann man sagen, so jetzt spende ich. Und das kann man hier eben auch machen für eben gemeinnützige Vereine. Da geht es nicht so sehr darum, die Höhe der Spenden. Man sieht hier, dass es jetzt nicht exorbitante Beträge sind. Aber es geht darum, das Ganze zu bündeln und möglichst einfach zu machen, möglichst transparent zu machen und nicht die Frage zu stellen, wie viel macht der Einzelne. Es ist egal, wie viel der Einzelne macht, sondern es ist wichtig, dass daraus ein großes Ganzes entsteht. Ein weiteres Beispiel sind die sogenannten Mikrokreditplattformen. Wahrscheinlich kennen Sie Mohamed Yunus, der mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Der hat die Grameen Bank gegründet, die auf dem Prinzip basiert, dass es ganz, ganz kleine Kredite vergibt, beispielsweise von 1 bis 100 $ in der Größenordnung rangiert es, vorwiegend an Frauen, die damit kleine Betriebe und Existenzen gründen. Und mittlerweile gibt es eben auch eine Reihe von Internetplattformen, die versuchen, die sogenannte erste Welt mit der sogenannten dritten Welt zu vernetzen, in der Form, dass eben Menschen Kredite direkt vergeben können. Also dort können sich Menschen anmelden, können vorstellen, was sie mit den Krediten machen möchten, und Menschen, die Geld übrig haben, können sich überlegen, ob sie da eben Kredite vergeben möchten. Ja, hier sind jetzt drei Beispiele genannt. Ich möchte jetzt nur noch mal, um zu verdeutlichen, welche Ausmaße das annehmen kann, möchte ich nur noch mal sagen, Kiva.org gibt es jetzt als ein Beispiel von vielen, gibt es jetzt seit drei Jahren. Und seit drei Jahren haben 340.000 Menschen Geld gespendet, und zwar in der Höhe von 45 Millionen Dollar. Und diese 45 Millionen Dollar sind an 90.000 Kreditnehmer geflossen, und die Rückzahlungsquote liegt bei 98,5%. Also man kann durchaus sagen, das ist ein erfolgreiches Projekt. Ja, also daran sieht man, wie viel positive Dinge über das Internet bewirkt werden können. Und wie ich gerade eben schon angedeutet habe, dass es eine wahnsinnige Möglichkeit ist, sich zu vernetzen, und dass es in diesem Sinne nicht mehr so sehr darauf ankommt, wie viel der Einzelne tut, sondern dass er sein kleines Teil zu dem großen Ganzen beiträgt. Und damit möchte ich jetzt kurz nochmal an meinen Mann übergeben.
Ja, also wir kommen jetzt natürlich auch sofort zum Ende, weil Sie sind gewiss schon hungrig und nervös und haben solche Köpfe von den ganzen Vorträgen. Uns geht es eigentlich nur darum, jetzt noch mal zum Schluss zu sagen, dass wir natürlich ganz herzlich einladen, jetzt nicht unserem Beispiel zu folgen, sich für eine bessere Welt einzusetzen, sondern jeder auf seine Weise. Es geht, wie gesagt, nicht in der Weise, wie meine Frau das eben schon sagte, um Individuen, sondern es geht um den Zusammenhalt. Wir gehen davon aus, dass aus dem Ganzen, was sich jetzt hier entwickelt, anfangs mit einer technologischen Entwicklung für Kriege beziehungsweise einer militärtechnischen Entwicklung, dem Internet selbst, dass sich daraus etwas Gewaltiges entwickelt hat. Wir wissen es noch gar nicht in der Weise, weil nicht alle Medien darauf hinweisen. Und ja, jeder sollte eigentlich den Beispielen folgen, die er jetzt hier gesehen hat. Es gibt Tausende und wirklich Abertausende von Aktivitäten dieser Art. Wer möchte, kann natürlich auf unsere Webseite gehen oder kann selbst eine Webseite starten, wo er diese Dinge zusammenträgt, kann uns natürlich auch über seine Projekte erzählen, weil uns geht es eben in der Hauptsache um die Kommunikation und auch nicht um unsere Person. Wir danken ganz herzlich noch für die Aufmerksamkeit, sozusagen noch eingeschoben, und wünschen noch einen weiteren spannenden Tag. Danke.